Das ARD Radio Feature. Hören, was dahinter steckt.
Wir stehen in einem Pumpwerk am Ufer des Flusses Guadalquivir, 40 Kilometer südlich von Sevilla. Der Pumpenwärter erklärt dem Reisbauern Juan Vicente Revert und mir die Funktionsweise, weil die Pumpen stillstehen.
Das hier sind die Pumpen. Hier läuft es runter, da wird es hochgepumpt und da läuft es raus.
Die Landschaft hier ist flach, ideal für den Anbau von Reis. 37.000 Hektar hatten die Reisbauern von Isla Mayor bislang immer mit Hilfe von Flusswasser bebaut. 2023 waren es nur 1.500 Hektar. Deshalb hat der Pumpenwärter, der uns die Anlage zeigt, auch nichts zu tun. Die Pumpen stehen still, denn der Kanal ist leer. Dort gehen wir später am Ufer entlang.
Das Wasser für die Reiskulturen kommt aus den Stauseen des Flusses. Und in diesem Jahr gab es leider nicht genug Wasser für die Versorgung der Reisfelder. Letztes Jahr im Winter sind die Niederschläge stark zurückgegangen. Der Durchschnitt ist gesunken. Hier in dieser Gegend waren es früher über 600 Milliliter, letztes Jahr nicht mehr als 200.
Braune Erde erstreckt sich bis zum Horizont unter dem strahlend blauen Herbsthimmel. In der Ferne führt eine Landstraße durch das riesige Anbaugebiet.
Wir sollten jetzt eigentlich mitten in der Ernte sein. Und wie Sie sehen, ist alles trocken. Es ist nichts gesät, weil wir kein Wasser für die Aussaat hatten. Das ist eine Katastrophe. Das wird zu Einkommensverlusten für das Dorf und die ganze Region führen. Die Leute werden wegziehen.
Seit 2018 herrscht Dürre in Europa. Eine Folge des Klimawandels. Spanien ist besonders betroffen. Aber die zunehmenden Wetterextreme, also höhere Temperaturen, längere Dürren, heftigere Unwetter mit Überschwemmungen, bedrohen auch die Ernten in Deutschland. Ich möchte wissen, wie stellen sich die Landwirte auf diese Risiken ein?
Dürre in Europa. Doku über nachhaltige Landwirtschaft in der Klimakrise von Brigitte Kramer.
Ich lebe seit vielen Jahren in Spanien und recherchiere vor allem zu Umweltthemen. Seit langem beobachte ich, wie den Bauern dort das Wasser ausgeht. Die Ernteerträge bei Getreide sind 2023 im Vergleich zum Vorjahr teils um bis zu 40% zurückgegangen. Knapp die Hälfte des Landes befindet sich im Wassernotstand oder kurz davor. Und 3/4 der Fläche sind von Verwüstung betroffen. Anbauflächen gehen verloren. Spanien muss mehr Grundnahrungsmittel importieren. Gleichzeitig exportiert Spanien viel Gemüse, auch für deutsche Verbraucher. Dafür, dass im Winter frische Tomaten im Supermarktregal liegen, werden die Pflanzen im Hochsommer in Gewächshäusern gezogen, die 70.000 Hektar Wüste bedecken. Spaniens Landwirtschaft verbraucht 80% des verfügbaren Trinkwassers. Das System stößt jetzt schon an seine Grenzen. Der Klimawandel verschärft das Problem. Nicht nur in Spanien.
Dürre ist ein Thema, dem man quasi nicht entkommen kann in Europa.
Der Mikrobiologe Dennis Metze untersucht die Folgen von Dürre auf Nutzpflanzen. Genauer gesagt auf Weiden und Wiesen.
Ich habe letztes Jahr im August einen Vortrag auf einer Konferenz gehalten in der Schweiz. Und meine erste Folie war quasi eine Zeichnung von einer trockenen Wiese. Aber das hätte ich im Endeffekt gar nicht machen müssen, weil egal von wo die Leute gekommen sind in dem August, ob es jetzt aus Amerika war, aus Italien oder Österreich oder Deutschland, die sind alle, wenn die mit dem Zug gefahren sind, durch ein trockenes Grasland gefahren. Es war quasi ein Bild, was die Landschaft bestimmt hat.
Braune Wiesen zeigen anschaulich, was in Europa los ist. Die Fakten zum Bild liefert der Europäische Dürre-Risikoatlas. Ein Bericht der gemeinsamen Forschungsstelle der EU, der politische Entscheidungen mit Daten und Prognosen unterstützen soll. Er verfolgt die Wirkungsketten von Dürre auf Landwirtschaft, Wasserversorgung, Energie, Flusstransport und Ökosysteme. Es ist die erste Sammlung zu einem Thema, das immer brisanter wird. Allein seit 2011 haben die Länder der Europäischen Union 21 schwere Dürreereignisse erlebt. Davon war die Dürre im Jahr 2022 eine der verheerendsten. Bereits heute werden die wirtschaftlichen Verluste aufgrund von Dürren in der Europäischen Union und im Vereinigten Königreich auf rund 9 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt.
The European Green Deal is Europe's new growth strategy.
Auf die Landwirtschaft kommen große Herausforderungen zu. Der Wandel hat eben erst begonnen und der Weg ist alles andere als klar. In 4 Bereichen wird aktuell intensiv geforscht und experimentiert, um die Folgen der Dürrekrise abzufedern. Im Umgang mit dem Boden, bei der Wahl der Pflanzen, bei der Bewässerungstechnik und in der Gestaltung der Landschaft. Konkrete Strategievorschläge reichen von traditionellen landwirtschaftlichen Methoden bis hin zu modernster Technik, dem Einsatz von Satelliten und Genforschung. Ich möchte herausfinden, wie das konkret aussieht und wie erfolgsversprechend die Anpassungsmaßnahmen sind. Ich bin dafür nach Brandenburg, in die Steiermark und nach Kastilien gereist. 3 europäische Regionen mit sehr unterschiedlichen klimatischen Voraussetzungen und jeweils eigenen Anpassungsmethoden. Thema Boden. In der Steiermark habe ich den Wissenschaftler Dennis Metze und den Gemüsebauern Markus Hillebrand besucht. Beide befassen sich auf unterschiedliche Weise mit Bodengesundheit und Bodenverbesserung, um der Dürre zu begegnen. Thema Pflanzen. In Valencia forschen spanische Mikrobiologen an genveränderten Tomaten und Weizenpflanzen, die mit weniger Wasser auskommen sollen. Thema Bewässerung. In Kastilien habe ich Héctor Llorente getroffen. Er baut auf der nordspanischen Hochebene unter anderem Weizen an. Seine Bewässerungsgemeinschaft verbraucht heute 2/3 weniger Wasser als vor 20 Jahren und hat die gesamte Bewirtschaftung digitalisiert. Thema Landschaft. Jan Sommer versucht in Brandenburg mit Agroforstwirtschaft seine Gemüsepflanzen besser zu schützen. Hecken und Bäume werfen Schatten und bremsen den Wind, der die Erde ausdörrt.
Graz Hauptbahnhof. Umsteigung.
Erster Halt, Steiermark.
Die Vorhersagen auch für Österreich und auch für die Steiermark sind ja bis Ende des Jahrhunderts Erwärmung 2 bis 5 Grad und auch verlängerte Dürre, intensivere Dürre, häufigere Dürre, quasi Klimaszenarien, die für weite Teile Europas gelten.
Der Mikrobiologe Dennis Metze forscht hier in einem Agrarinstitut am Ökosystem Grünland. Er und seine Kollegen wollen wissen, wie Wiesen und Weiden auf Klimastress reagieren.
Das Hauptziel dieses Experiments ist es quasi, zukünftige klimatische Bedingungen auch für die Steiermark zu simulieren in einem Grünland, das ganz typisch ist fürs Alpenland. Und mit diesem Experiment Bewirtschaftungsmethoden für ein zukünftiges Klima für das Grünland rauszufinden.
Dazu begasen sie sie mit Kohlendioxid, setzen sie hohen Temperaturen aus und reduzieren die Bewässerung. Das Projekt heißt Climegrass und ist deswegen bedeutsam, weil europaweit 1/3 aller Agrarflächen Wiesen und Weiden sind. In Österreich ist es sogar rund die Hälfte.
Wenn man sich die Auswirkungen von Dürre auf Pflanzen anschaut, sind die ja relativ leicht sichtbar. Da bleibt irgendwie kein Missverständnis, dass dieses Ökosystem unter Dürre leidet. Aber für die Mikroorganismen im Boden ist es eben überhaupt nicht fürs Auge sichtbar. Und obwohl die Konsequenzen auch für das darüberliegende Ökosystem ganz wichtig sind.
Meine erste Erkenntnis? Wiesen sind besonders empfindlich gegen die zunehmende Trockenheit. Denn Gras wurzelt flach. Sein Wachstum hängt vom oberflächlichen Wassergehalt des Bodens ab. Zweite Erkenntnis. Ein wichtiger Faktor dafür ist das Bodenleben und das erlischt bei langer Dürre.
Also Bodenmikroorganismen heißt zum Großteil erstmal Bakterien und Pilze, aber auch Archaeen, Algen, Fadenwürmer und Protisten, also ein- oder mehrzellige Lebewesen, die im Gegensatz zu Bakterien noch einen echten Zellkern haben. Und in 1 Gramm Boden leben mehr Mikroorganismen, als es aktuell Menschen auf der Erde gibt, also mehrere Milliarden. Und diese Mikroorganismen gehören auch noch zu Tausenden von unterschiedlichen Arten. Also die Artenvielfalt im Boden ist ganz enorm. Und es gibt neue Schätzungen, die sagen, dass Böden circa 2/3 allen Lebens auf der Erde beheimaten von Mikroorganismen bis hin zu Säugetieren. Böden also der artenreichste Lebensraum der Welt sind.
Viele Mikroorganismen im Erdreich halten ohne Wasser nicht durch. Warum?
Weil Mikroorganismen Wasser brauchen, um sich zu teilen und zu wachsen. Man muss sich das so vorstellen, dass Boden sehr komplex strukturierter Lebensraum ist. Da gibt es viele Kanäle, da gibt es einzelne abgeschlossene Räume, da gibt es Poren. Und Mikroorganismen leben normalerweise in einem Wasserfilm, der einzelne Bodenpartikel umgibt.
Aber Metze und seine Kollegen und Kolleginnen haben beobachtet, dass vor allem eine Gattung von Bodenbakterien, Streptomyces, dürreresistent ist.
Ein Grund könnte unter anderem sein, dass sie filamentös wächst. Das bedeutet, dass sie so langgestreckte, verzweigte Geflechte bildet, ähnlich wie Pilze, und Taschen im Boden erreichen kann, wo immer noch Wasser vorherrscht und wo man immer noch Nährstoffe und Substrat findet.
Das heißt, diese Mikroorganismen können ihre Transportfunktion weiter erfüllen. Sie verwerten die Bodennährstoffe und machen diese auch für Pflanzen nutzbar.
Es gibt schon so eine ganze Menge Studien, die zeigen, dass Streptomyces eben oder Mitglieder dieser Gattung Trockenstress in Pflanzen abmildern können. Also wenn man quasi zum Beispiel Tomatenpflanzen mit Streptomyces im Boden wachsen lässt, sind die deutlich trockenresistenter. Das wäre das nächste Experiment, wenn man sich überlegen würde, okay, wer sind diese Mikroorganismen? Können wir die aus dem Boden isolieren? Was passiert, wenn wir die zusammen mit Pflanzen im Boden inkubieren und dann schauen, wie diese Pflanzen auf Trockenheit reagieren?
150 Kilometer südöstlich von der Forschungsanstalt baut Markus Hillebrand im Umland von Graz rund 40 Gemüsesorten an. Darunter Kürbisse für das steirische Kürbiskernöl.
Gemüse ist eigentlich was, wo ich wenig Fläche brauche, wo ich wenig Maschineneinsatz brauche. Und man kann mit wenig finanziellen Einsatz zu einem Einkommen kommen. Und man braucht da die Lebensmittel vor Ort. Gell? Das versuchen wir, die Ernährungssouveränität hier wieder zurückzugeben und eben den Selbstversorgungsgrad hier zu erhöhen. Und wenn wir das alles nicht machen, dann werden irgendwann einmal die Lieferketten zu sein und dann werden die Produkte aber ganz einen anderen Wert haben.
Im Hof von Bremstetten gehören 30 Hektar Ackerflächen, ein Hofladen und ein Café. Auch er kämpft mit der Dürre und mit ihrer Kehrseite. Starkregen und Überschwemmungen.
Der Anbau wird immer früher, die Winter werden immer milder, die Extreme werden immer mehr, entweder lange Trockenphasen oder extreme Niederschläge. Also wir sind die Unwetterregion in der Steiermark von Österreich. Es gibt extrem viele Hagelschäden, es gibt extrem viele Überschwemmungen, es gibt Hangrutschungen in der Steiermark, hat es in den letzten Wochen gegeben. Und das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass wir aktiven Bodenschutz betreiben. Und Bodenschutz heißt für uns dann immer im gleichen Atemzug Wasserschutz.
Da, jetzt werden wir umsteigen. Fahrt ihr mit dem Traktor weg?
Ich fahre mit Hillebrand ein paar Kilometer aufs Feld.
Das ist dein Feld hier?
Genau. Das ist jetzt ein Feld. Links und rechts sind ungefähr 2,5 Hektar.
Wie viel?
2,5 Hektar. Diese Seite hat einen halben Hektar. Und ja, da haben wir heute den letzten Salat gesetzt, Grazer Kautappel. Und da wächst die Endivien zum Beispiel. Wir sehen da Radicchio, wir sehen Zuckerhut, wir sehen Kohlrabi. Wir sehen Schnittlauch, wir sehen Petersil, wenn man dann genau schaut. Pak Choi haben wir angepflanzt.
Für Markus Hillebrand lassen sich Dürre und Starkregen nicht getrennt voneinander betrachten. Denn ein trockener Boden kann Regenwasser, das in großen Mengen und kurzer Zeit vom Himmel fällt, nicht mehr aufnehmen und an die Pflanzenwurzeln weitergeben. Anstatt zu versickern, staut sich der Regen, es kommt zu Hochwasser. Beim Abfließen reißt das dann häufig wertvolle, fruchtbare Bodenschichten mit. Hillebrand will den Mutterboden schützen, damit er nicht weggeschwemmt wird. Vor unseren Augen steht gekräuselter Kopfsalat in Reihen auf schwarzen Folienstreifen.
Viele von uns im Salatabbau setzen auf Folie, damit wir eben weniger Wasser bei der Bewässerung einsetzen, weil durch die Folie ist die Speicherfähigkeit viel besser gegeben, weil durch die Sonneneinstrahlung das Wasser nicht so verdunstet. Dadurch wächst der Salat auch gesünder. Dann wir gemeinschaftlich haben wir Kulturschutznetze gekauft, die was jetzt auch vielleicht gegen leichten Hagel schützen, aber auch gegen Starkregen vor allem. Und wo wir auch unterhalb festgestellt haben, durch Messungen, dass wir um 1-2 Grad weniger Temperatur haben. Das sind alles so kleine Bausteine und dadurch ein anderes Milieu unter dem Netz haben.
Nach 200 Metern im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen, um auf schwarzer Weg zu bleiben.
Wir fahren mit einem Kollegen von Markus Hillebrand im Auto aufs nahegelegene Kürbisfeld. Hier liegen rund und kräftig orangefarben Ölkürbisse auf dem Acker, halb verdeckt von ihren riesigen Blättern.
Dann werden wir jetzt einmal ansetzen, dass man schön in der Mitte erwischen.
Die Ernte steht kurz bevor. Zwischen den großen Kürbisköpfen wuchert alles Mögliche. Das Feld sieht richtig unordentlich aus. Alles Absicht. Die Pflanzen schützen den Boden vor Erosion, liefern die organische Substanz für den Humusaufbau, sorgen für Artenvielfalt und locken Bestäuberinsekten an.
Bei uns steht immer vor irgendeiner Begrünung, vor einer Kultur und nach einer Kultur, dass wir Biodiversität erhöhen, dass wir Humus aufbauen, dass wir die Kreislaufwirtschaft denken und wir versuchen diesen Stickstoff, dem was eben eine Hauptkultur überlässt, den sofort wieder aufzufangen mit unseren leichten Böden, damit er nicht ausgewaschen wird und damit eben das Nitrat dann nicht ins Grundwasser geht, weil wir hier sehr gutes Grundwasser haben und das schon bei 3-4 Meter Tiefe.
Beim Kürbis zeigt sich das Problem Klimakrise von der anderen Seite. Wenn sich bei Starkregen das Wasser auf der Oberfläche staut, können die Früchte verfaulen. Ist der Boden aber locker und von einer dicken Humusschicht bedeckt, sickert das Wasser besser ein. Für Markus Hillebrand ist eine gesunde Bodenkultur daher gleichzeitig eine Anpassungsmaßnahme an Dürre wie an Unwetter. Nicht jeder Boden lässt sich allerdings in ausreichendem Maße verbessern. Die Mikrobiologin Mar Bono setzt daher nicht beim Boden, sondern bei den Pflanzen an. Station 2, Valencia.
Es geht darum, von der Trockenheit verursachte Schäden zu verhindern, die die Produktion verringern. Wir wollen sehen, ob wir die Pflanze so vorbereiten können, dass sie bei Trockenheit weniger leidet als unbehandelte oder genetisch nicht veränderte Pflanzen.
Die Mikrobiologin Mar Bono forscht im Team von Pedro Rodriguez an Tomaten- und Weizensorten, die weniger Wasser brauchen als herkömmliche Pflanzen. Zunächst ging es um das Pflanzenhormon ABA, Abscisinsäure, das die Pflanze unter anderem dazu veranlasst, bei Trockenheit die Spaltöffnungen der Blätter zu schließen und so die Verdunstung zu reduzieren. Das Forschungsteam hat das ABA-Hormon synthetisch hergestellt und es in Wasser aufgelöst, um es vor einer Dürreperiode auf die Pflanzen zu sprühen. Zudem haben die Wissenschaftler die Rezeptoren in den Pflanzenzellen genetisch so verändert, dass diese verstärkt auf das aufgesprühte Hormon reagieren. Das Ergebnis vorerst nur im Labor beobachtet. Die Wirkung des Hormonsprays ist bei genmodifizierten Pflanzen 10-mal stärker. Mar Bono zeigt mir ihre Arbeit. In einem Gang im Kellergeschoss stehen zwischen unverputzten Zementwänden technische Mitarbeiter und Doktoranden. Sie tragen weiße Kittel und Handschuhe und hantieren an hohen Tischen mit Samen, Pipetten und Petrischalen.
Hier habe ich also mein Experiment aufgebaut.
6 etwa 30 cm hohe Weizenpflanzen stehen in schwarzen Plastiktöpfen auf einem langen Labortisch in einem fensterlosen Raum im Keller des Forschungsgebäudes auf dem Universitätscampus.
Zuerst wollte ich sehen, ob die mit dem Produkt behandelten Pflanzen ihre Spaltöffnungen schließen. Das untersuche ich mit einem Apparat namens Porometer. Und dann will ich sehen, ob die genmanipulierten Pflanzen ihre Spaltöffnungen mehr schließen als die Wildform.
Die Pflanzen wachsen hinter lichtdichten Türen, werden Tag und Nacht von Lampen bestrahlt und stehen in konstanter Wärme von 28 Grad. Sie sind leuchtend grün und sehen gesund aus. Ähren haben sie noch keine. Sie sehen einfach aus wie kniehohe Grasbüschel.
Was wir hier sehen, ist 5M. Also genetisch verändert und behandelt, während der Wildtyp ohne jegliche Veränderung viel schlechter aussieht. Und damit machen wir jetzt weitere Experimente und Replikationen. Wir messen alle Parameter, machen eine Phänotypisierung. Wir wollen sehen, ob dieser Weizen das gleiche Korn wie der andere produziert. Er soll ja wegen seiner Trockenheitsresistenz nicht andere Eigenschaften verlieren. Resistent ist er jedenfalls. Das war ja unser Forschungsansatz.
Jüngst haben die Wissenschaftler aus Valencia für Schlagzeilen gesorgt. Sie haben mit ihrem Verfahren Pflanzen gezüchtet, Schaumkressen, die im Blumentopf bis zu 18 Tage ohne Wasser auskommen. Schaumkressen werden bei der genetischen Forschung gerne als Modellorganismen genutzt. Tomaten, die einen deutlich höheren Wasserverbrauch haben, blieben mit denselben Genveränderungen 10 Tage lang grün, ganz ohne Wasser. Sie wuchsen nach dem ersten Gießen normal weiter und lieferten denselben Tomatenertrag wie Vergleichspflanzen. Auch das zunächst nur im Labor. Wir gehen in den 2. Stock hinauf, in den Arbeitsbereich von Margon. Ich frage Mar, ob spanische Bauern schon bald trockenheitsresistenten Weizen sehen können.
Das können sie nicht, weil die Europäische Union das rechtlich nicht zulässt. Außerdem müssten wir die Frage des Sprühens des ABA-Hormons mit berücksichtigen. Das fällt unter Gesetze für Chemikalien wie Herbizide, Fungizide oder Unkrautvernichtungsmittel. Die Gesetzgebung ist jedoch bei diesem Thema toleranter. Letzten Endes ist es so. Wir wissen jetzt, es funktioniert. Ob man es dann anwendet, hängt von der Wirtschaft ab und wie die Welt funktioniert. Nicht wahr? Entdeckt ist es jedenfalls, für den Fall, dass man es irgendwann anwenden möchte.
Marbono sieht die Bauern in einer Zwickmühle.
Für den Preis, den Weizen erzielt, lohnt es sich für die Landwirte nicht, Weizen anzubauen, wenn sie ihn 6 oder 7 Mal im Jahr bewässern müssen. Da bauen sie lieber andere Kulturen an, die viel mehr Geld einbringen. Avocados zum Beispiel. Dinge, die pro Kilo viel mehr bringen, auch wenn man sie noch mehr bewässern muss.
Der Anbau von genmanipulierten Pflanzen für Lebensmittel ist in der EU aber nur in Ausnahmefällen erlaubt. Doch Marbono geht davon aus, dass sich das irgendwann ändern wird.
Welche Alternativen zu transgenen Pflanzen haben wir also in Europa? Es gibt immer weniger Land, das für die Landwirtschaft genutzt werden kann. Die Böden werden immer schlechter. Viele sind mit Schadstoffen belastet. Wir haben immer weniger landwirtschaftliche Anbauflächen und müssen gleichzeitig mehr und besser produzieren. Transgene Pflanzen sind da eine große Hilfe.
Der spanische Bauernverband UPA beklagt, dass das Zulassungsverfahren für genmodifizierte Samen in Europa so unklar ist. Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit erlaubt genetisch veränderte Organismen erst nach gründlicher wissenschaftlicher Risikobewertung. Mehrere EU-Länder haben den Anbau von genetisch verändertem Saatgut in ihrem Gebiet kategorisch verboten. Für den Verband sind neue, dürreresistente Pflanzenarten eine Lösung, um mit dem immer seltener fallenden Regen auszukommen. Eine andere ist Wassersparen. Kilometer nordwestlich von Valencia erwartet mich Héctor Llorente in seinem Dorf Cabreros del Rio. 400 Einwohner. Ein Fleck auf der zentralspanischen Hochebene, die überzogen ist von Feldern. Héctor Llorente baut 700 Meter über dem Meeresspiegel Weizen und andere Lebensmittel an. Mediterranes Kontinentalklima mit sehr heißen Sommern und Bodenfrost im Winter.
Anbaufläche gibt es zu Genüge, aber es gibt Landstriche, die sehr unergiebig sind. Das ist hier nicht wie in Frankreich, Deutschland oder Polen. Dort hat man 8-10% Humus im Boden. Und hier haben wir einen Humusanteil von 1, 1,5, höchstens 2%. Und dann das Klima. Es gibt Gebiete, da fallen nur 100 Milliliter pro Jahr, nicht mehr. Südlich der Pyrenäen ist die Lage komplett anders als nördlich. Das ist hier alles sehr gebirgig. Ihr habt dort sehr große Flüsse, die Donau und so weiter. Solche Flüsse haben wir hier nicht. Es ist ein sehr trockenes Gebiet. Das kann man nicht vergleichen. Und die Dürre zieht nach Norden. Wir haben immer mehr Probleme bei der Bewässerung, weil die Vorschriften aus Europa und von der Zentralregierung strenger werden.
Die Wassersparvorgaben in Spanien setzen die Landwirte unter Druck. Sie wissen nicht, wie sie ihren Verbrauch noch mehr reduzieren sollen. Viele haushalten ohnehin schon sehr knapp, denn Wasser ist teuer. Vor allem, wenn es entsalztes Meerwasser ist. In Katalonien müssen Landwirte aktuell 80% Wasser sparen. Viehzüchter die Hälfte. Seit Januar 2024 herrscht dort Wassernotstand. In Kastilien gibt es noch Wasser. Unter anderem kommt es aus der Bergkette Picos de Europa in Nordspanien. Auch Héctor Llorente nutzt es für seine Pflanzen. Er ist der Vorsitzende einer der traditionellen Bewässerungsgemeinschaften in Spanien. Knapp 800 Landwirte verwalten in seiner Region gemeinsam das Wasser. Spüren Sie die Klimakrise?
Natürlich spüren wir das. Wir merken es sehr stark beim Anbau. Sowohl im Mais- und Zuckerrübenzyklus als auch bei Weizen und den Obstbäumen. Oft hatten wir keine Obsternte, weil es im Februar zu warm war. Da blühten die Bäume, dann kam der Frost und es bildeten sich keine Früchte. Es gibt auch kaum mehr diesen feinen Dauerregen im Winter. Heute fallen mal 3 Liter, dann 5 Tage gar nichts, dann 30 Liter, dann wieder eine Woche ohne. Früher kam der Regen nach und nach, jetzt kommt er auf einmal. Dann schneit es und wir haben innerhalb von 3 Tagen 1,5 bis 2 Meter Schnee. Und das alles spüren die Pflanzen.
Wir stehen am Rand eines seiner grünen Weizenfelder. Héctor Llorente ist weniger vom Regen abhängig als seine Kollegen vom Trockenfeldbau.
Wir beregnen unsere Felder. Wir haben Wasser, deshalb hatten wir keine Ernteeinbußen. Der Trockenfeldbau hat aber große Probleme. Der wird sehr hart getroffen. Normalerweise ernten sie etwa 4000 Kilo Weizen. Dieses Jahr waren es nur 700, 800 Kilo. Es gibt Betriebe, die haben gar nicht geerntet, weil es sich nicht gelohnt hat. Das war richtig hart.
Wer
nicht gießt, schaut ständig zum Himmel, um zu sehen, ob es regnet oder nicht.
Héctor Llorente dagegen ist heute entspannter als früher.
Vor 22, 23 Jahren haben wir per Überflutung bewässert. Das Wasser lief in oberflächlichen Kanälen aus Beton. Wir öffneten eine Schleuse, ließen das Wasser durch und bewässerten den Acker ohne Kontrolle. Dabei verbrauchten wir 12.000 Kubikmeter pro Hektar und Jahr, also von April bis Oktober. Dann beschlossen wir, unsere Betriebe zu modernisieren. Wir haben unterirdisch Faserrohre verlegt. So sind wir von 12.000 Kubikmetern runter auf 4.500 Kubikmeter pro Hektar gekommen. Wir haben also 2/3 eingespart.
Was die Bauern früher in einem Jahr verbraucht haben, das reicht jetzt für 3 Jahre. Das Wasser gelangt durch Rohre und über Sprinkler auf die Felder. Es fällt in Tröpfchen auf die Pflanzen wie Regen. Obwohl weniger Wasser fällt, sind die Weizenerträge gleich geblieben. Beim Mais ist die Ernte sogar gestiegen. Von rund 9.000 Kilo auf etwa 17.000 Kilo pro Hektar. Héctor Llorente hat eine Erklärung.
Ich gieße nur so viel, wie die Pflanze braucht. Vorher haben wir geflutet. Das ganze Wasser ist in den Untergrund gesickert. Und die Hälfte der Nitrite, die wir ausgebracht hatten, war weg. Jetzt ist das stickstoffhaltige Material immer etwa 5 bis 10 Zentimeter tief im Boden. Da braucht es die Pflanze. Da kann sie es über ihre Wurzeln aufnehmen. Es geht also nicht nur ums Wassersparen. Es geht um nachhaltige Landwirtschaft allgemein. Weil ich bei der Bewässerung und bei der Zugabe von Stickstoffdünger die Granulate in den Boden einarbeite. Es verdunstet nichts in die Atmosphäre.
Effizienz in vielen Bereichen. Auch die Digitalisierung hilft beim Wassersparen. Der Arbeitsalltag der Landwirte hat sich mit ihr grundlegend geändert. Héctor Llorente verbringt heute weniger Zeit auf dem Acker und mehr Zeit im Büro der Bewässerungsgemeinschaft.
Wir haben ein Unternehmen, das die Bewässerung unserer Betriebe fernsteuert. Und zwar mit Hilfe von Satellitenfotos, die es alle 3 Tage macht und damit den Vegetationsindex der Pflanzen berechnet. Es sagt auch die Temperatur für die Woche voraus. Und kalkuliert die Verdunstung. Mit den Satellitenbildern berechnet es das voraussichtliche Pflanzenwachstum, berechnet den Wasserbedarf und gibt uns die Bewässerungsmengen für 7 Tage vor. Wir beregnen also immer genau so viel, wie die Pflanze braucht.
Jan Sommer und Carmen Becker bauen auch Weizen an. Allerdings unter komplett anderen Bedingungen und mit ganz anderen Methoden. Sie greifen auf altes Wissen zurück, bei der Gestaltung der Landschaft zum Beispiel. Ich besuche sie auf ihrem Hof in Darmsdorf, östlich von Berlin. Das Paar lebt vom Ertrag des Gemüses, das es an Bioläden in Berlin und in Kisten an Verbrauchergemeinschaften verkauft. Außerdem wird das Getreide des Hofes zu Demetermehl und Brot verarbeitet.
Wovon wir leben, ist davon, dass wir auf unseren Ackerflächen und Wiesen Lebensmittel erzeugen und auch das Futter für unsere Tiere. Und da fängt der Klimawandel für uns an. Vor allen Dingen sind wir auf die Landschaft gekommen, dass wir nicht nur auf dem Acker denken müssen, sondern dass wir die Flächen um uns herum auch mitdenken müssen.
Brandenburg ist eine der trockensten Regionen Deutschlands und hat zudem sandige Böden, die das Wasser schlecht speichern. Der ergiebige Regen im Winter hat das Defizit der letzten Jahre nicht kompensiert. Weiterhin fehlt langfristig viel Wasser, vor allem in den tieferen Bodenschichten.
Also vor 14 Jahren, wo wir hier angefangen haben, da war uns das nicht bewusst. Tatsächlich, weil wir waren fast naiv, dass wir eine Berechnung bräuchten. Unser erstes Gemüse war schön und lecker und ohne Berechnung, weil einfach die Verteilung übers Jahr noch nicht so extrem war. Diese Frühjahrstrockenheit, die hat sich über die 14 Jahre immer deutlicher herausgestellt, so, dass gerade dann, in dem Moment, wo ich Möhren, andere Dinge aussehe oder pflanze, wir hier eine langanhaltende Trockenheit fast als Normalität jetzt haben. Und insgesamt übers Jahr ist es auch weniger geworden. Wir hatten am Anfang auch hier so einen kleinen Graben, wo Wasser drin geflossen ist. Der ist schon seit Jahren, kann man da drin trockenen Fußes langlaufen. Also das ist, das hat am Anfang war das entspannter.
Jan Sommer und Carmen Becker setzen auf ein System, das Forstwirtschaft und Ackerbau kombiniert, um der Dürre zu begegnen. Wir fahren mit ihrem Auto zum Acker.
Wir haben ein Problem, dass wir uns die Zeit wegrennt, diese Klimaanpassung schnell genug hinzukriegen. Trotzdem machen wir es. Gleichzeitig versuchen wir auch, Flächen aus der intensiven Ackernutzung herauszunehmen, die offenbar besser mit Gras klarkommen, weil sie am Hang sind, weil es ganz leichte, sandige Böden sind. Und dadurch wird unsere Ackernutzung, ja, ein bisschen so wie unser Betrieb eigentlich auch, sehr klein strukturiert. Von außen sehr ungewöhnlich, nicht typisch Brandenburg. Das ist nicht die große Weite.
Die Felder sehen unordentlich aus. Das Gras wächst kniehoch, die Wiese ist von Reihen kleiner Bäumchen durchzogen. Alles in leichter Hanglage. Ein Konzept hinter diesem vordergründigen Chaos heißt Agroforst. Schnell wachsende Hölzer wie Pappel oder Haselnuss werden auf Getreide- und Gemüsefeldern in Reihen gepflanzt. Sie werfen Schatten, schützen vor Winderosion, festigen mit ihren Wurzeln das Erdreich, sorgen für stabilere Erträge. Und sie reduzieren die Verdunstung um bis zu 30%. Wir gehen entlang einer Nussbäumchenreihe.
Das ist alles das, was irgendwie den Regen hält und in den Boden bringt, wenn er denn kommt. Das sind Bäume pflanzen, wir haben Bäume gepflanzt, wir haben Hecken gepflanzt. Wäre schön, wenn es vor 20 Jahren gewesen wäre oder wenn vor 80 Jahren jemand die Hecken nicht gerodet hätte.
Und die beiden setzen auf das sogenannte Keyline-Design, eine neue, nachhaltige Art der Landschaftsgestaltung.
Wir haben die Oberfläche unseres Ackers verändert, damit das, wenn Regen kommt, wenn viel Regen kommt, der möglichst langsam abwärts fließt, um dann halt in den Boden auch einsickern zu können, damit letztendlich ein lebendiger Boden, ein auch mit Feuchtigkeit versorgter Boden, nachher unsere Möhren irgendwie wachsen lässt.
Außerdem gibt es keine schweren Maschinen, die den Boden verdichten, sondern 6 Arbeitspferde. So bleibt das Erdreich locker und kann Wasser besser aufnehmen. Carmen Becker ist gelernte Fuhrfrau, bildet Kaltblutpferde aus und gibt ihr Wissen an Studenten weiter. Man kann die Baumreihen auch so pflanzen, dass große Fahrzeuge dazwischen fahren können. So könnte dieses Konzept auch für Großbetriebe interessant werden, hofft der Deutsche Fachverband für Agroforstwirtschaft. Derzeit werden in Deutschland rund 3000 Hektar Agrarfläche mit Agroforst bewirtschaftet. 3000 von insgesamt 16 Millionen Hektar. Es ist ein Anfang. Seit 2023 ist die Agroforstwirtschaft nun auch im deutschen Agrarfördersystem verankert. Denn sie ist ein effektives Mittel zur Klimaanpassung in der Landwirtschaft. Jan Sommer ist sich bewusst, dass viele Brandenburger Landwirte mit anderen Realitäten kämpfen als er.
Ich glaube, was jetzt wichtig ist, dass man anfängt, auch untereinander ehrlich zu erzählen, wie es einem geht als Landwirt, egal wie groß man ist. Oder im Osten hier und ganz besonders in Brandenburg haben wir ja nochmal die Thematik, dass wir zum Teil sehr, sehr große Betriebe haben. Also da sind 1000 Hektar noch nichts, da sind dann 2000 Hektar eher normal. Und das sind Betriebe, die jetzt nach dem Mauerfall weitergeführt worden sind, zum Teil noch größer geworden sind. Aber Fakt ist, diese Klimaveränderung führt zu einem höheren Risiko in der Landwirtschaft. Und das gekoppelt heizt nochmal an, dass diese Betriebe oftmals keine natürliche Person als Nachfolger finden oder auch gar nicht mehr suchen, sondern Kapitalinvestoren. Und wenn wir jetzt sagen, liebe jungen Leute, fangt an, übernehmt die Betriebe, dann müssen wir auch irgendwo fair sein und sagen, solche großen Betriebe sind unglaublich kapitalintensiv. Also wenn man da einsteigen will, dann redet man über mehrere Millionen. Und man muss mit diesen Rahmenbedingungen, mit diesem Klima klarkommen. Und man muss mit Preisen klarkommen, wo zwischendrin durch schlimmste äußere Bedingungen, Kriege und sonst was, Getreidepreise hoch und runter gehen. Ist nicht einfach. Und ich glaube, das ist tatsächlich, ohne jetzt irgendwie zu sagen, oh, guck mal, das ist euer Problem, ist nicht unser Problem, dass kleinere Betriebe tatsächlich an der Stelle, wenn es die denn noch gibt, vielleicht direkter anpassen können, weil die Schritte leichter stemmbar sind, als wenn ich einen 1000 Hektar Betrieb auf einmal umstellen muss.
Der Wind weht, der Himmel ist wolkenverhangen und meine Hände sind kalt. Das flache Land liegt vor uns, grün. Hier die wilde Wiese mit den Buschreihen. Weiter abwärts wachsen Karotten und rote Beete in Reihen auf dunkler Erde. Was Jan Sommer macht, wirkt zukunftsträchtig. Zumindest bei Umweltpflege und Klimaschutz. Zwei der 10 Ziele der neuen gemeinsamen Agrarpolitik der EU. Auf meiner Reise durch Europa habe ich Landwirte und Wissenschaftler in 3 Ländern besucht, die versuchen, sich auf die Folgen des Klimawandels einzustellen, indem sie die Landschaft anders gestalten. Für die Bewässerung Satelliten und die Digitalisierung nutzen, Pflanzen genetisch verändern oder den Boden besser schützen. Die verheerenden Dürren der vergangenen Jahre stellen sie alle vor enorme Herausforderungen, egal wo sie arbeiten.
Juni 2023. Ein Sommerbeginn mit wenig Regen. Auf den Feldern vertrocknet das Korn. Und Kleingärtner bangen um ihre Ernte. Wasser ist vielerorts knapp. Die Entnahme von Wasser wird reglementiert. Das Thema Wasser ist in aller Munde.
Allen ist klar, dass sie mit der Ressource Wasser besser haushalten müssen. Zugleich hat Europa 2023 eine neue gemeinsame Agrarpolitik der EU bis 2027 festgelegt. Darin steht, dass Landwirtschaft fairer, grüner und leistungsbezogener werden soll. Das neue Regelwerk ist ein zentrales Element des europäischen Grünen Deals, der den Weg zu einem klimaneutralen Kontinent weisen will. Raubbau und Misswirtschaft mit Wasser und anderen Ressourcen sollen bestraft werden. Nachhaltigkeit und Effizienz Priorität haben.
Es ist erst das 2. Mal in der Geschichte überhaupt, dass das Europaparlament zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Das zeigt, der neue grüne Masterplan der Kommission hat höchste Priorität.
Crucial part in the European Green
Deal. Der entscheidende Punkt im europäischen Green Deal ist der faire Wandel. Wir wollen 100 Milliarden Euro mobilisieren und dann maßgeschneidert den bedürftigeren Ländern, Regionen und Sektoren zukommen lassen.
Die neue Agrarpolitik verlangt Europas Landwirten und Landwirtinnen einiges ab. Sie sollen kosteneffizient und ressourcenschonend produzieren. Das heißt, hochwertige und erschwingliche Nahrungsmittel produzieren und dabei die Natur schützen und die Artenvielfalt erhalten. Die Bauernproteste haben gezeigt, dass das für viele nicht machbar scheint.
Jetzt reicht's, sagen die Bauern. Wir haben grundsätzlich und schon seit Jahren die Schnauze voll. Deshalb sind sie diese Woche auf die Straße gegangen.
Wir werden von Leuten schikaniert, die von der Landwirtschaft keine Ahnung haben.
Wir sind heute hier, um ein klares Zeichen nach Berlin zu senden. Hier passt was nicht.
Brüssel hat nun einige Umweltschutzauflagen entschärft, obwohl der erste Klimarisikobericht der Europäischen Umweltagentur vom März 2024 zur Förderung nachhaltiger Landwirtschaft rät. Die EU-Politik zur Nahrungsmittelproduktion und Nahrungsmittelsicherheit müsse verbessert werden, so der Bericht. Die gemeinsame Agrar- und Fischereipolitik gehe nicht angemessen auf Klimarisiken und Anpassungserfordernisse ein. Europas Landwirtschaft muss sich ändern.
Es ist ein verheerendes Bild, das der heute in Brüssel erscheinende EU-Umweltbericht zeichnet. Kaum einer der 28 Mitgliedstaaten habe in den zurückliegenden Jahren seine selbst gesteckten Ziele für mehr Umwelt- und Klimaschutz erreicht, heißt es in dem Papier. Das Ziel, Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Erde zu machen, sei in Gefahr.
Die Lage ist dringend. Wir müssen jetzt wirklich investieren und etwas ändern, um weitere Schäden zu verhindern und mit den Aspekten leben, die wir schon haben. Vieles ist unwiederbringlich geschädigt. Es ist schon 5:05.
Die Landwirte, die ich besucht habe, versuchen sich an einem radikalen Wandel. Sie zeigen exemplarisch, wie es klappen könnte. Alle drei erfüllen Agrarvorgaben der EU und der Länderregierungen. Österreich bewirtschaftet schon jetzt mehr als die Hälfte der landwirtschaftlichen Flächen so, dass die Grundwasserqualität erhalten wird. Landwirtinnen und Landwirte müssen fortan gewährleisten, dass sie Wasser, Boden und Artenvielfalt noch besser schützen als bisher, wenn sie die sogenannte Einkommensstützung bekommen wollen. In Spanien müssen bis 2027 Hunderte von Bewässerungssystemen verbessert werden. Zudem setzt das Land auf Digitaltechnologie und kombinierten Anbau für besseren Wasserhaushalt. Agroforstsysteme beispielsweise haben dort jahrhundertelange Tradition. Dehesa-Landwirtschaften, auf denen Schweine oder Schafe unter Eichen oder Mandelbäumen grasen, verbinden extensive Tierzucht mit dem Anbau von Holz- und Ackerfrüchten. Deutschland will Torf- und Feuchtgebiete besser schützen und Agrarflächen wieder vernässen. Kilometerlange unterirdische Netze aus Entwässerungsrohren, die jahrzehntelang verlegt wurden, um überschüssiges Wasser abzuleiten, werden entfernt oder so verlegt, dass das Wasser gesammelt wird, um es in Trockenperioden nutzen zu können. Salat, der auf Folien und unter Netzen wächst. Satellitengestützte Beobachtung des Pflanzenwachstums. Haselnusssträucher auf dem Acker. Das sind viele kleine Schritte, die unspektakulär wirken und doch effektiv sind. Mindestens genauso effektiv wären mehr europaweiter Wissensaustausch, mehr Solidarität zwischen den Ländern und mehr gesellschaftliche Anerkennung für die Landwirte. Felder, Weiden und Äcker gehören genauso zur kritischen Infrastruktur eines Landes wie Krankenhäuser, Rechenzentren oder Elektrizitätswerke. Sie sichern Europas Gesundheit und Wohlergehen. Das bedeutet, heimische Lebensmittel müssen bei uns Verbrauchern einen höheren Wert bekommen.
Sie sind wütend und das zeigen die Bauern deutlich. Brennende Reifen, Barrikaden, es herrscht Ausnahmezustand im Brüsseler EU-Viertel. Schon am Morgen sind hunderte Traktoren in die Stadt gekommen. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei. Auch Gülle wurde ausgeschüttet. Der Anlass des Protests: Die europäischen Landwirtschaftsminister treffen sich hier, um über die Situation der Landwirte zu sprechen. Und die ist nicht gut, sagen die Bauern.
Die Maßnahmen zur Umstellung laufen in der EU jetzt an, aber mit Widerstand. Der Graben zwischen Landwirtschaft und Umweltschutz ist stellenweise sehr tief. Nachhaltige Agrarpolitik muss für Landwirte attraktiver werden und sich zu einkommenswirksamen Natur- und Klimaschutz weiterentwickeln, fordert der Naturschutzbund Deutschland. Sprich, Klimaschutz muss sich finanziell lohnen. Und die Zeit drängt, wie der Brandenburger Landwirt Jan Sommer sagt. Von allen Kontinenten der Welt erwärmt sich Europa am schnellsten. Besonders in Südeuropa ist das Risiko für die Landwirtschaft enorm. Aber auch in Mitteleuropa steigt die Gefahr für Erträge und Ernährungssicherheit, warnt der Klimarisikobericht der Europäischen Umweltagentur.
Es ist wie auf einem Schlachtfeld. Gefällte Fruchtbäume, ein riesiger Avocado-Friedhof. So sieht die extreme Dürre im spanischen Andalusien aus. Dabei ist Andalusien eigentlich der Gemüsegarten Europas. Hier werden Salate, Obst und tropische Früchte gerade auch für den Export in deutsche Supermärkte angebaut. Doch nun hat eine lange Trockenheit den Süden Spaniens im Griff. Die Bauern sind verzweifelt.
Es ist traurig, dass es so weit gekommen ist. Dass es so schnell passieren würde, haben wir nicht geglaubt. Es ist hoffnungslos.
Der Wandel wird vermutlich dennoch schmerzlich werden. In manchen Regionen dürfte sich Landwirtschaft absehbar nicht mehr lohnen. Ganze Landstriche müssen vielleicht aufgegeben werden, wenn der Preis zu hoch wird. Für die Umwelt und für die Bauern. Auch Juan Vicente Rebert, der andalusische Reisbauer, muss mit dem Gedanken umgehen, dass er auf andere Pflanzensorten umsteigen oder sich anderswo ein neues Auskommen suchen muss. Das beschäftigt auch Martin Häusling, den agrarpolitischen Sprecher der Europäischen Grünen.
Wir können natürlich auch Gemüseanbau in Deutschland betreiben und wir müssen nicht das alles aus Spanien oder Süditalien holen. Da gibt es für die deutsche Landwirtschaft auch Riesenchancen, wenn wir hier wieder anfangen, teilweise auch mit besseren Bedingungen Gemüse anzubauen, statt auf Regionen zu setzen, die mit Sicherheit in Zukunft ein Problem bekommen, weil diese Wassermengen gar nicht mehr da sind. Wenn ich mir Spanien dann anschaue, ich kann nicht plötzlich Niederschläge, die noch die Hälfte der letzten Jahre ausmachen, kompensieren dadurch, dass ich andere Pflanzen erfinde. Also ich halte das für ein Märchen, für einen Wunschtraum. Wir müssen dann schauen, ob wir in Spanien tatsächlich in vielen Regionen noch Tomaten anbauen können. Wenn kein Wasser da ist, ist kein Wasser da. Ich kann dann keine Tomaten erfinden, die wenig Wasser brauchen. Also das glaube ich einfach nicht. Im Grunde forscht man seit Jahren darum, es werden Hunderte von Millionen an Forschungsgeldern verbraten, um eine Landwirtschaft weiterhin aufrechtzuerhalten, die eigentlich im System geändert werden müsste und nicht jetzt mit technischen Anpassungen.
Martin Häusling hat zusammen mit Sarah Wiener, die auch für die Grünen im Europaparlament arbeitet, ein Positionspapier zum Wasserhaushalt der EU veröffentlicht. Darin kritisieren beide Politiker, dass die EU zu wenig Wasserschutz betreibt. Sie fordern ein Umdenken und schlagen vor, nur noch ans neue Klima angepasste Agrartechniken zu fördern, anstatt weiterhin Flächen zu subventionieren. Das heißt, nur wer den Boden schützt und Wasser spart, bekommt Geld.
Wenn Spanien so langsam vor sich hin verdorrt, werden wir auch nicht das billige Gemüse aus Spanien bekommen. Deshalb sollten wir auch rechtzeitig reagieren und nicht diese Art von Landwirtschaft noch fördern, die tatsächlich auf Raubbau begründet ist, sondern uns darauf einstellen, dass wir anders konsumieren müssen, aber auch anders anbauen müssen.
Die Niederlande, Belgien, Frankreich und Deutschland werden dank der Erderwärmung für den Gemüseanbau immer wettbewerbsfähiger. Eine Verlagerung der Produktion hätte eine enorme gesellschaftliche Sprengkraft. Gleichzeitig ist sie vielleicht unumgänglich. Tomaten in der Wüste anzubauen ist nicht nachhaltig.
Kühe als Klimakiller. Die Tiere erzeugen beim Verdauen Methan, ein klimaschädliches Gas. Insgesamt stammen etwa 25% der Treibhausgase aus Land- und Forstwirtschaft. Wachse die Bevölkerung weiter wie prognostiziert, dann würde wohl auch der Bedarf an Fleisch- und Ackerflächen weiter wachsen. Eine besorgniserregende Entwicklung, meint eine der Mitautorinnen des Sonderberichts vor Konferenzbeginn.
Die Bevölkerung wächst, ist auch projiziert weiter zu wachsen. Der Pro-Kopf-Verbrauch von verschiedenen landwirtschaftlichen Produkten steigt weiter an. Das heißt, das ganze Landsystem ist eigentlich unter einem ganz gewaltigen Druck.
Denn gleichzeitig verstärke der Klimawandel zum Beispiel die Wüstenbildung durch immer häufigere Dürreperioden.
Noch eine weitere radikale Umstellung wäre denkbar. Viehzucht steht immer mehr in der Kritik. Weniger Fleisch zu essen, würde laut der Klimarisikobewertung der Europäischen Umweltagentur helfen, das Dürrerisiko zu verringern. Denn Tiere brauchen viel Wasser. Beispiel Katalonien. Der Anfang 2024 ausgerufene Wassernotstand stellt die rund 850 Schweinemastbetriebe dort vor enorme Herausforderungen. Doch bislang fehlen realistische Alternativen. Was sollen die Landwirte stattdessen produzieren?
Honorable Members. I'm really excited by the fact that this Parliament has expressed such broad support for the European Green Deal.
EU-Politikerin und Co-Autorin des Positionspapiers, Sarah Wiener, kennt die Schwierigkeiten, in denen Landwirte stecken.
Sie leben ja schon von Anfang an mit den Unwägbarkeiten vom Wetter. Und das sind ja Sachen, da können Sie auch nichts machen mit Pestiziden oder mit Mineraldünger, sondern da müssen Sie einfach nochmal ganz anders Landwirtschaft denken. Also zum Beispiel dadurch, dass man eben keine Monokulturen macht, sondern dann eine weite Fruchtfolge mit verschiedenen Ertragsmöglichkeiten. was aber wiederum so schwierig ist, weil es eigentlich nicht den Absatz dafür gibt. Also das Extremste wäre sicher zu sagen, wir brauchen einfach eine Veränderung unserer Ernährungsgewohnheiten und sollten mehr Hirse und Amaranth und Süßkartoffeln oder Kichererbsen in den nächsten 20 Jahren anbauen. Das klingt vielleicht heute wie keine gute Idee, aber das könnte wahrscheinlich die einfachste Anpassung sein, wenn wir einfach ein Wasserproblem kriegen. Wir müssen einfach Sorten anbauen, die mit wenig Wasser auskommen. Der Status quo der Landwirtschaft ist gerade, bitte nichts ändern. Und diese vielfältigen Herausforderungen, die die Landwirtschaft jetzt hat, von der Klimakrise, von der Energiekrise, von dem Druck aus dem Handel, von unlauterem Wettbewerb, und in diesem Konglomerat sind Bäuerinnen und Bauern wenig bereit zu sagen, wir denken jetzt mal 10, 20 Jahre weiter, weil die Probleme, die heute drücken, enorm sind.
Der Wandel wird kommen. Wir müssen entscheiden, wie wir ihn gestalten wollen. Jan Sommer hat zumindest für sich einen Weg gefunden.
Ich glaube, es wird uns nicht tragen, wenn wir so reine panikmäßig jetzt das oder jenes machen. Wir müssen jetzt irgendwie die Sorte anbauen, die gar kein Wasser mehr braucht und wir haben eine Lösung. Oder nein, wir müssen uns vielleicht über diese Krise zu etwas wieder hinwenden, was uns als Schönheit entgegenkommt. Eine Landschaft, die bunter wird, die kleinstrukturierter wird, gibt mehr Geborgenheit. So empfinden wir das auch bei der Arbeit. Und auf einmal wird es zu einer Kulturlandschaft. Und wenn uns das noch gelingt, bevor alles zu trocken wird, glaube ich, dann können wir aus so einer Dramatik jetzt mit Klimawandel ja vielleicht doch noch was anderes machen.
Dürre in Europa. Doku über nachhaltige Landwirtschaft in der Klimakrise von Brigitte Kramer. Es sprachen Melanie Straub, Isaac Dentler, Werner Wölbern und Denise Mbay. Technische Realisation Ursula Potyra und Julia Kümmel. Regie Leonhard Koppelmann. Redaktion Niklas Vogel. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks für das ARD Radio Feature 2024.
In der ARD Audiothek finden Sie noch viele weitere Features, zum Beispiel aus den Rubriken Zeitgeschichte, Politik oder Kunst. Stöbern Sie doch einfach mal durch.